ARD. Morgensonne für alle. Der Podcast mit Wirbi und Zeus.
Hallöchen, Hallöchen, hallo und
Hallöchen.
Die röchelnden und rotzenden zwei sind wieder da.
Ja, wobei ich sagen muss, dich hat es deutlich schlimmer erwischt als mich. Ich lag nur 5 Tage flach.
Ja, also mich hat es derart umgeschlagen.
Ja.
Und zwar so ein komischer Keim oder ein Virus oder weiß der Teufel was, was offensichtlich häufig unterwegs ist gerade, wo man denkt nach 2 Tagen oder so, jetzt ist wieder okay, aber ich habe kein Fieber mehr, es geht aufwärts. Und dann kommt es nochmal mit Macht irgendwie einen Tag später oder sowas.
Hinterhältig.
Also, ja, sehr hinterhältig. Und das ist auch psychisch eine zermürbende Sache.
Ja.
Also ich würde das jetzt hier in dem Podcast nicht sagen, aber ich habe gedacht, verfickter Scheißdreck, verstehst du? Und das war eine sehr ärgerliche
Geschichte. Sowas denken wir grundsätzlich nur, wir sagen sowas
nicht. Und es ist
nicht.
Ja auch so, wir sind ja freiberuflich tätig als Moderatoren.
Das heißt,
viele gar nicht
wenn man krank ist gibt es auch kein Geld.
So sieht das nämlich aus.
Aber kein Mitleid, wir verdienen genug.
Ja, ja, wenn wir dann mal gesund sind, verdienen wir so viel. Ach, da können wir Monate krank sein.
Nein, das war Quatsch.
Siehst du, es geht immer noch. Ich habe immer noch ein leichtes Röcheln.
Ich habe ja mit Sarah Talmon 2 Tage gesendet,
sehr talentierte und tolle und geistreiche und lustige Kollegin.
Sehr gut, das habe ich auch festgestellt.
Ist so, ne?
Die kann was.
Ja,
super. Aber da kamen viele Nachrichten rein und Fragen.
Ja.
Ja, war der Michael zu viel im Karneval?
Ja, natürlich war ich im Karneval. Und das war ja auch das Ätzende, dass ich schon dahin geschickt wurde, unter anderem von dir mit dem Satz, komm bloß nicht krank zurück, aber auch von meiner Frau, von meinen Eltern, im Grunde von jedem.
Ja, und wie kamst du zurück?
Ja, ich kam krank zurück. Und das Ganze ist natürlich etwas unglücklich gelaufen, das muss ich zugeben.
Ja.
Ich muss aber auch sagen, dass vorher mein sowieso schon kränkelnder Sohn mich zu Hause tagelang angerotzt hat.
Okay.
Dann habe ich meine Eltern besucht, bevor ich in den Karneval bin. Also da in Köln und dann, die waren beide total vergrippt, mit richtiger Grippe auch noch.
Okay.
Und dann war halt noch Weiberfastnacht und das hat
den
Rest gegeben. Ist keine Entschuldigung, aber es ist ja, ich muss aber auch sagen, dass verschiedene Kollegen auch hier von SWR3, die den Karneval
Namen.
Nein, jetzt lassen wir es auch wirklich mal gerade, aber es waren alle krank, alle danach krank. Also es muss ein sehr stabiler Keim da unterwegs gewesen sein.
Ich habe mir das Ding gefangen, einer abgeschwächten Version.
Ja.
Auf einer Weinmesse in Straßburg.
Ja, das muss man ja auch erstmal schaffen. Oder?
Ja, naja, da waren halt auch viele Menschen.
Ja.
Und viel Wein war da auch.
Ja, klar.
Und das schwächt natürlich das Immunsystem. Und dann.
Schon klar. Aber die ganze Sache fing schon irgendwie ganz kurios an, als ich da in Köln ankam abends. Ich hatte so ein Hotel, da war ich noch nie, so ein kleines Hotelchen, relativ nah an der Kneipe, wo ich gerne hingehe. Und da kriegst du so ein, das ist kontaktlos, du kriegst so ein Türcode geschickt, irgendwie per Mail. Ist trotzdem ganz goldig mit einer netten Besitzerin und so. Aber die hat halt, weil die das im Ein-Frau-Betrieb betreibt, hat die keinen Bock, den ganzen Tag da zu sein. Und dann sagte, ja, ich schicke Ihnen da den Code und dann habe ich den bekommen und dann mache ich da die Tür auf, pip, 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 unten geht Treppenhaus rein, hoch und so weiter und dann denke ich, Zimmer so und so, hier der Code, mach die Tür auf.
Da liegt da ein röchelndes Wesen.
Stehen da 2 Stiefel in diesem Zimmer.
Ja.
Dann dachte ich, das ist seltsam, weil...
Weiblich, männlich?
Ja, es waren eher so Boots, die sowohl von Männern wie auch von Frauen getragen werden.
Okay.
Na gut, da habe ich gedacht, okay, da ist irgendwas schiefgegangen oder so. Biege links um die Ecke, sitzt dort im Nachthemd eine Frau im Bett in meinem Zimmer. Sie so, ich so, Es war mir natürlich unfassbar unangenehm.
Ja, klar. Und die hat dich angesteckt.
Nein, das wäre auch eine schöne Geschichte, weil ich hätte gesagt, rutschen Sie mal eben. Und dann hätte sie gesagt, nee, ich hab was, aber ist egal, Aber das ist natürlich, du kriegst ja echt einen Schreck.
Ja,
und es ist ja auch in diesen doch aufgeheizten Zeiten und als Kerl und dann ist da eine Frau, die kaum noch was anhat, sitzt da im Bett und so weiter. Und das war mir so unfassbar unangenehm. Und habe ich gesagt, Entschuldigung, ich hab den Code bekommen per Mail und sonst wäre ja auch die Tür nicht aufgegangen. Ja. Und dann sagt sie, ja, aber es ist mein Zimmer. Und dann sage ich, ja, aber es ist auch mein Zimmer. Und ich
Sehr geil.
Ja, und es war abends sehr spät. Ja. Das ist jetzt irgendwie, dann bin ich da raus. Ich habe gesagt, ich kläre das, alles gut, gute Nacht. Irgendwie. Die hat wahrscheinlich kein Auge mehr zugemacht, weil die dachte, diese Nacht.
Der kommt gleich wieder.
Ja, oder noch fünf andere, ja, die auch diesen Türcode
haben. Alle haben den gleichen Code. Ja, ja, die genau. Kommen auch verkleidet dann nachts.
Genau. Dann gab es da so eine Hotline, da habe ich dann angerufen, da ging die Besitzerin da so, was? Ja, ja, ich habe schon Schlafanzug an. Ich komme mal rüber. Dann kam die rüber.
Im Schlafanzug.
Im Schlafanzug, ohne Witz.
Ich weiß auch nicht,
was da los ist. Ich gehe mal gucken. Dann ist die da hoch irgendwie. Ja, ja, da ist irgendwas schiefgegangen. Ich hatte so ein Apple-Update und seitdem spielt mein Handy irgendwie.
Ein Update.
Super. Genau. Dann sage ich, ja, mir ist das ja egal. Ich muss nur irgendwie ein Zimmer haben. Dann sagt sie, ja, ja, ich guck mal in dem anderen, gucke ich mal, ob da auch einer liegt. Ist sie wieder weg. Sonst können sie ja das haben. Okay. Und da war da, Gott sei Dank, lag da keiner drin. Und das, also schon der Auftakt war etwas kurios, muss ich sagen.
Okay, das ist eine sehr schöne Geschichte, die aber auch wirklich blöd ausgehen kann, wenn die Frau durchdreht oder also sagt, erstens, hier, Belästigung, was auch immer.
Es kann auch blöd sein, weil das ganze Haus hätte ja auch sonst belegt sein können. Also, dass es wirklich eine Doppelbelegung ist. Dann hätte ich mir da irgendwann, wann bin ich da aufgeschlagen, gegen kurz vor 11 abends.
Auf
also
dem Flur liegt es sich auch gut.
Nee, nix da. Dann hätten die mir natürlich irgendwie ein anderes Hotelzimmer. Aber finde mal im Kölner Karneval. Ich meine, es war natürlich auch alles ausgebucht, logischerweise. Also da hätte ich,
Es war nicht so teuer.
Wobei die natürlich alle das Doppelte nehmen, Karneval. Und das war trotzdem noch ganz okay irgendwie. Ja, also das war ein kurioser Auftakt, muss ich mal sagen.
Und dann warst du ja nicht lang da, sondern bist relativ zügig wieder.
Ja, ich bin dann direkt, also dann bin ich dann am nächsten Tag los und es ist ja immer so lustig, also ich habe zum Beispiel, wir gingen an so einem Laden vorbei und dann denke ich, was? Dann stand da ein Schild, Met Hotline. 0221
Met
oder MED? Wie von Met-Brötchen. Das muss man wissen, der Rheinländer verehrt das Met-Brötchen ja geradezu kultig.
Ich liebe Met-Brötchen auch.
Und da gab es eine Met-Hotline. Und da konntest du über die Met-Hotline, das war dann das Met-Paket bestellen. Das ist geil. Pass auf, ich lese vor. 1 Kilo Met, 10 frische Brötchen, 1 Becher Zwiebeln, Jute Butter. Ist das Met-Paket? Kannst du über die Met-Hotline bestellen für 29 Ocken. Also du rufst
bei Dr. Met Hack. Geil.
Fand ich sehr lustig. Komm, wir rufen die Met-Hotline an.
Ich hab Hunger, ruf die Met-Hotline an.
1 Kilo Met, 10 frische Brötchen, fand ich sehr lustig.
Es heißt ja, dadurch, dass wir krank waren, das bedeutet, dass ein Podcast ausgefallen ist. Ja. Und wir wollen euch jetzt schon vorbereiten darauf, dass dieser Podcast eine längere Pause macht.
Ja, das ist leider so. Und das hängt mit verschiedenen Urlaubsplanungen zusammen, die wir ja immer wieder auch harmonisieren müssen. Das heißt, wir machen jetzt, und das heißt nicht, dass wir jetzt schon anfangen, irgendwie einen Lenz zu schieben und wir irgendwie fauler werden in Zukunft. Nein, wir werden zum Beispiel auch fast den ganzen Sommer ja auch auf jeden Fall durchmachen. Aber wir sind die kommenden 3 Wochen nicht da.
Ja,
so ist es. Kommt damit klar oder nicht, also keine Ahnung. Wenn ihr andere Podcasts hört, dann könnt ihr was erleben.
Ja.
Also haltet gefälligst durch.
Nein, ihr dürft andere hören.
Ja, naja, gut.
Okay, aber ihr kommt zurück.
Ja, das wäre auch, das wäre nett, weil wir brauchen euch ja auch ein bisschen und das wäre schön.
Nee, nicht nur ein bisschen.
Aber was sollen wir, aber was sollen wir denn machen? Wir müssen halt auch mal irgendwie, wir müssen ja auch mal raus und dafür, für das Kranksein, es ist halt ungeschickt.
Erholung.
Hast
du die neueste Ausgabe von Personality and Individual Differences gelesen, dieses Fachjournal?
Nee, die neueste liegt noch bei mir auf dem Nachttisch, aber du hast sie auch.
Ja, ich habe sie gelesen und da hat Shane Littrell, du kennst sie von der Cornell University.
Ja, na klar, der alte Shane oder der? Nee.
Die.
Okay.
Oder der. Ich habe keine Ahnung.
Ja, das ist ja heute auch nicht mehr, kann man nicht mehr so sagen. Kann heute der sein, morgen schon die.
Eine interessante Studie.
Ja.
Und die trägt den Titel Corporate Bullshit.
Corporate Bullshit, ja. Das erinnert mich an sämtliche Unternehmenskulturen, die ich kenne. Ja, okay.
Und da geht es halt darum, dass so viel Worthülsen und Phrasen rausgehauen werden, die nichts sagen und bedeutend klingen sollen.
Ist leider so, ja.
Und ich habe da ein paar sehr schöne Beispiele. Das hier hat eine Senior Key Account Managerin gesagt. Ich brauche das ASAP as possible.
Ja gut, Moment, ASAP heißt doch schon as possible.
Ja, die hat gesagt, ich brauche das ASAP as possible.
Okay, alles klar, ja. Ja gut, das kann man noch steigern. Ja. ASAP as possible, genau. Ja, sehr schön.
Oder ein anderer, Sebastian, der VP Strategy macht. Mhm. Wir sollten das Konzept nochmal challengen. Da sind ein paar Hiccups in den KPIs.
Nee.
Doch.
Das ist natürlich immer blöd, wenn, wenn ein paar Hiccups in den KPIs sind irgendwie. Ja, man ist so, was man daran ja feststellen kann, und das ist leider hier auch so, ich denke mal, auch unser großer Apparat bildet da keine Ausnahme, dieses sich dauernd Verstecken dahinter. Also ja. Es klingt wahnsinnig wichtig.
Und sagen, tun sie nichts.
Ja, genau. Es sagt erstens nichts und vor allen Dingen dient es oft dazu, auch verschleppte Entscheidungen zu vertuschen im Grunde, ja. Und einfach zu sagen, pass auf, wir machen das mal so oder so. Da wird dann erst eine Strategic Group eingerichtet, die dann in irgendeiner Weise erstmal das Asset sich genau anguckt und bla und so weiter. Es geht eigentlich darum, nichts zu entscheiden.
Ich habe hier noch was sehr Schönes von einem Senior Recruiter.
Ja, oh ja.
Ein also so ein Personalheini.
Ja, genau. Ja, der genau. Sucht halt Leute für genau. Die Firma. Hm?
Die Kandidatin hat einen spannenden Track Record. Aha. Ich würde sie mal im Talentpool parken, bis wir wieder hiren.
Okay. Früher hätte man gesagt, die Bewerbung lege ich mal auf Stapel ja, B.
Genau.
Genau. Nee, aber klingt
ist
auch gut.
Ist geil, oder?
Ja, ist sehr schön. Das ist also so richtiger Corporate Bullshit. Ja, ja. Genau. Ja. Schon irre, dass der Mensch das offensichtlich braucht, weil es klingt dann irgendwie ein bisschen wichtiger natürlich. Ne?
Ja, und das wird ja. Aber immer mehr. Das
ja,
wird,
ja, klar.
Und wie du sagst, ja, bei uns auch. Das ist ja, in klar. Diesem will, Business auch.
Ich ne? Will unseren Laden gar nicht dissen oder so, aber es ist so, es ist im Grunde schon, gilt das so in ganz vielen Sitzungen oder dann auf verschiedenen Hierarchieebenen ist es offensichtlich wie so ein Code, der eine unglaubliche Wichtigkeit oder ich habe mich damit beschäftigt ja. Und ich bin natürlich auf der Höhe der
ja,
Zeit,
klar,
auch was diese ganze Begrifflichkeit angeht, signalisieren soll den anderen Kollegen. Das heißt, man hat einen Code und der eine weiß, der redet nur Unsinn und der Unsinn redet, weiß, ich rede Unsinn. Ja, genau. Und trotzdem kann man sich auf diese Art und Weise miteinander verständigen.
Schön wird es ja, wenn dann alle Unsinn
ja,
reden.
Ja, ja, genau. Ja, ja, genau. Ja, ja. Bei der Bahn wird übrigens auch interessant
oh, ja.
Gesprochen. Ja.
Du hast wieder eine Bahngeschichte.
Ja, oh, ich habe so viele Bahngeschichten. Also es hat weder auf der Hinfahrt nach Köln noch auf der Rückfahrt irgendetwas funktioniert. Das
oh
ist,
Gott.
Ja, also ich muss es wirklich sagen, und ich bin ja immer noch ich fahre gerne Bahn, aber es ist trotzdem so, also einmal, ich bin mal gespannt, ich habe Entschädigungen beantragt, weil ab einer Stunde kriegst du ja auch Geld. Das dauert aber auch so ewig, weil, glaube ich, so viele Menschen Entschädigungen beantragen, dass der Prozess ein wenig stockt gerade bei der Bahn. Also es ist wirklich unglaublich. Aber es gibt ja auch lustige Sachen. Zum Beispiel, als der Zug bei der Rückfahrt in Köln reinrollte, kam die Durchsage, dieser Zug fährt ohne Universaltoilette. Und dann dachte ich, Moment.
Was ist denn? Achso, ja, Universaltoilette ist eine.
Universaltoilette. Ich
da dürfen alle drauf, oder?
Vermutlich, oder? Also
aber es gibt ja. Doch nicht. Es gibt in Zügen Unterschied zwischen.
Also es gibt ja Toiletten für Menschen
divers.
Mit Behinderung.
Ja, okay.
Das gibt es natürlich. Ja. Vielleicht ist ja das gemeint.
Ist das
aber
die
dann,
Universaltoilette?
Keine Ahnung, aber das ist dieser Zug fährt ohne Universaltoilette. Ich muss ja erstmal wissen, was das überhaupt ist. Ist das eine, wo man im Stehen, im Sitzen und im Liegen zum Beispiel pinkeln kann.
Ja.
Könnte ja sein, das wäre universell oder so.
Du warst auf der richtigen Spur. Ich habe das gerade gegoogelt.
Ja.
Eine Universaltoilette ist eine barrierefreie Toilette.
Ja. Ja. Okay, ja, ja,
also.
Ja, 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 gut. Aber barrierefrei zum Beispiel, finde ich, ist ein Begriff, den kennen, glaube ich, inzwischen fast alle Menschen.
Ja,
dann
aber Universaltoilette.
Ich dachte, wow, verdammt nochmal, soll ich da einsteigen? Ja. Der hat keine Universaltoilette.
Hier darf nur jemand kacken, der ein Universalgenie ist.
Ja, genau. Genau, also ich war kurz verunsichert. Okay. Ich finde es immer geil, wenn sich so eine Betriebssprache durchsetzt und da steht doch aber der normale Kunde wie ich auf dem Bahnsteig und hat keine Ahnung, was das ist.
Universal.
Und
denkt,
oh, Toilette. Verdammt normal, da kommt ein Zug ohne Universaltoilette. Soll
ich da einsteigen sollen?
Ja, ja, ja. Fand ich jetzt schwierig, ehrlich gesagt.
Ne? Ich habe in einem Buch gelesen, da wir haben das ja früher, also wir haben es nicht gemacht, aber viele Eltern machen das so.
Ja.
Wenn sie einem Kind erklären sollen, wie das ist mit der körperlichen Vereinigung und wie die Kinder.
Also Sex.
Sex.
Ja, genau.
Knallharter, benennen wir es ruhig, es geht um knallharten Sex.
Ja, genau.
Und da sagt man knallhart, pass auf, das, die machen es wie die Bienchen.
Ja, ja, das ist so eine komische Kinder. Ja, das ist so ein bisschen wie bei den Bienchen. Was ja, jetzt wo du es ansprichst, völliger Quatsch ist, oder?
Das, auch noch nie, jetzt bin ich so alt geworden, habe darüber noch nie wirklich nachgedacht und bin auch zum Schluss gekommen, was für ein Blödsinn.
Ja, ja.
Ja, klar, weil die Männchen nähern sich den Bienenweibchen, den Königinnen, im Flug von hinten. Ne?
Ja.
Und jetzt können die aber...
Also da,
doch, das ist so.
Ja, nee, schon klar. Aber jetzt, also ich versuche ja nur den Begriff. Also das kann ich jetzt schon wieder, da finde ich Parallelen.
Ja, ja, ja klar, nee, aber pass auf. Ja. Dann fliegen die, aber die sehen jetzt nicht so gut. Ja. Dann fliegen die alles an, was so aussieht wie eine Königin.
Recht wahllos,
recht
kann man
wahllos.
Hier sagen.
Die scheitern natürlich.
Ja, ja, na? Okay. Hm.
So, und dann sehen sie eine Königin und die lässt dann so 10 bis 15 Drohnen nacheinander ran. Ne?
Ja,
das geht
ja
logisch. Und dann, die Drohnen, also die Männchen, sterben nach dem Akt, ich zitiere hier, da ihnen das Geschlechtsteil noch im Flug herausgerissen wird.
Ja. Das ist auch unschön.
Ja.
Und jeder, der das mal erlebt hat, also ich muss ehrlich sagen.
Und wenn
also,
ich meinem Kind sage, meinem Sohn, mach's wie die Bienchen, dann ist das völlig Schwachsinn.
Das stimmt, ja. Also ich war mal mit einem Bienchen im Karneval unterwegs.
Ja.
Da wäre es jetzt, also ich sag mal, da war es anders, aber das ist, kann man trotzdem, ja. Und
bist du sie von hinten angeflogen?
ja. Mit dem Fliegen ist das ja eher so eine Sache. Da tun wir uns ja alle doch schwer.
Aber liebe Eltern, denkt euch was anderes aus, weil Bienchen sind Quatsch.
Aber dann müssten wir ja als neugierige und investigative zwei, müssten wir ja jetzt eigentlich mal rausfinden, warum man das sagt. Vielleicht weiß es ja jemand von euch.
Ja.
Schreibt es uns, morgensonne@swr3.de. Denn irgendwo muss das ja herkommen.
Hängt es mit dem Bestäuben zusammen?
Ja, bestäuben. Bestäubst du? Hast du, ich weiß nicht, du hast zwei Jungs.
Ich habe in meinem Leben
jetzt nicht,
noch nie jemanden bestäubt.
Ich finde es auch so unsexy, wenn man jemanden in der Kneipe kennt. Hör mal. Wollen wir, ich könnte dich ein wenig bestäuben.
Nein, das ist nicht schön.
Das kann man doch
nicht.
So geht es doch.
Nee, so geht es
nicht. Nein. So wird nicht bestäubt. Ich habe übrigens, apropos Kneipe, ich war ja dann nicht nur in der Kneipe, wo geschunkelt, gesungen und gelacht wird, sondern war auch in der Kneipe, wo man frühstücken kann, Mittag. Wie auch immer. Und da saßen so ein paar am Nebentisch. Da musste ich wirklich schallend lachen. Die sprachen über eine Firmengründung irgendwie. Ne? Und dann sagte die, das ist so ein Start-up, was der gegründet hat. Das war auch schon bei König der Löwen hier im Fernsehen. Ne? Und da habe ich 22, 23. Und ich dachte, heißt das Format wirklich König der Löwen?
Natürlich.
Das ist so geil. Aber ich brauchte auch erst 2 Sekunden und dachte, nee, das ist Höhle der Löwen.
Ja, klar.
Aber es war so geil. Das ist ein Startup. Der war auch schon bei König der Löwen.
Sehr schön.
Fand ich sehr lustig.
Ja, ist ja lustig.
Ja, aber da sieht man, wie sich solche Dinge, aber die anderen am Tisch da haben überhaupt nicht gezogen.
Nee, klar. War bei König der Löwen. Logisch, ja.
Ist klar.
Ich lag auch flach und habe viel geguckt und auch Netflix.
Ja.
Da musste ich dann immer zu einem Freund, der auch krank war.
Ja, und das ist immer blöd, wenn man krank ist.
Nee, aber der war ja auch krank.
Ach so, der war auch krank.
Ja, klar. Mhm. Und ich habe viel gelesen. Ich hatte, glaube ich, im letzten Podcast vom Der Stich der Biene erzählt von diesem Buch.
Ja.
Und habe gesagt, es fängt super an.
Ja.
Es lässt extrem nach.
Gut. Also die Leseempfehlung würdest du relativieren.
Ja, es ist viel zu lang und der mehrt sich aus. Also ich finde es nicht gut.
Also ich habe hier auch schon mal einen Buchtipp gegeben. Ist schon eine Weile her und ich weiß, dass viele von euch das mögen, wenn wir so Tipps machen. Ich werde aber auch dazu übergehen, wirklich erst zu Ende zu lesen. Manchmal ist man ja ganz begeistert, wie was anfängt und denkt dann nachher, jetzt habe ich die Leute auf das Ding hingewiesen und hinten raus schwächelt es irgendwie so ein bisschen oder
genau,
sowas.
Genau, werde ich auch machen.
Da werden wir uns dran halten an diese Regel, sodass ihr von uns wirklich nur Sachen kriegt, wo wir auch sagen, nee, das ist rundum eine gute Sache.
So, und da ich ja Zeit hatte, habe ich mir auch den letzten Dan Brown vorgenommen, The Secret of Secrets, sind auch 700-800 Seiten.
Ich wusste gar nicht, dass der noch schreibt.
Doch, der scheint natürlich.
Also wegen Kohle muss er sicher nicht mehr, aber was soll er denn sonst machen?
Und der kann das einfach. Das ist ein guter Thriller, fertig. Ja. Und ein spannendes Thema. Aber was ich dann gelesen habe, er hat, bevor er den ersten Satz geschrieben hat, hat er sich ein dickes Buch gebastelt.
Ja.
Titel The Secret of Secrets mit einem Fake-Cover und lauter leeren Seiten.
Aha.
Und dann hat er ebenfalls als Fake eine zukünftige Bestsellerliste der New York Times dazugelegt und da stand Platz 1, The Secret of Secrets.
Nein.
Doch, weil er sagt, das kann dich blockieren. Ne? Ja. Diese Vorstellung, dass Millionen Leser auf dein neues Buch warten, ja, das kann dich blockieren. Und drum macht er das so, da bastelt er sich ein Buch und sieht dann, ah, das ist Platz 1 in der New York Times List, da kann ich ja loslegen.
Ja, Wahnsinn.
Ist irre, ne?
Eigentlich lustig, ja. Aber dieser Druck, das kann ich mir gut vorstellen. Und das kommt noch zusätzlich durch ein anderes Phänomen, was ich hier vor einer Weile mal angesprochen habe, dass ja inzwischen prognostiziert wird, welches Buch ein Erfolg wird, und zwar durch die KI. Ja. Künstliche Intelligenz.
Super.
Sagt ja inzwischen, hören Sie mal, das Buch müssen Sie gar nicht schreiben. Ich habe das hier mal in die KI eingegeben. Ich sehe hier verkaufte 1400 Exemplare. Gehen Sie mal heim.
Ja.
Und das finde ich schockierend. Aber darauf läuft es natürlich hinaus. Ich denke mal, wenn Dan Brown ein Buch schreibt oder ankündigt, eins zu schreiben, dann wird die KI natürlich explodieren, weil der ja nach wie vor gut verkaufen
logisch.
Wird. Aber das wird den Druck natürlich auch nicht kleiner machen. Ne? Dann hat der Verlag hat schon im Grunde schon die Tantiemen ausgedruckt, bevor er das erste Wort geschrieben hat. Und das finde ich auch, wow. Also es ist schon auch diese berühmte, wie sagt man bei Autoren, die Angst vor dem leeren Blatt Papier.
Ja, genau.
Sind's ja, ist ja kein Blatt Papier mehr. Aber so ein bisschen im ganz Kleinen, also, wir wollen uns nicht mit großen Autoren vergleichen, aber so ein bisschen im ganz Kleinen kenne ich das bei jedem einzelnen Sketch, den wir auch fürs Radio schreiben. Ich meine, jede Gedönsszene oder jeder Erklärbär oder so beginnt mit nichts.
Ja.
Also man macht den Rechner auf und da ist einfach nichts.
Aber da hast du vor vielen Jahren mal den schönen Satz gesagt, mir fällt jetzt seit so vielen Jahren was ein, warum soll mir morgen nichts mehr einfallen?
Genau. Ja. Und das ist auch wirklich eine Lebensmaxime irgendwie. Ich denke immer, das ist dann so eine gewisse, also mir wird schon was einfallen, weil bisher ist mir auch immer was eingefallen.
Ja,
ja, ja klar. Die Gelassenheit muss man natürlich haben, aber wenn die Hürde so hoch ist, nehmen wir mal an, du hast einen Millionseller geschrieben und dann kommen natürlich alle und sagen, jetzt muss aber, das stelle ich mir schon.
Dein erstes Buch hat sich eine Million mal verkauft, dein zweites muss sich 2 Millionen mal verkaufen.
Ja,
Der Druck ist enorm, glaube ich.
Ich habe einen Buchtipp von einem Buch, das ich zu Ende gelesen habe, schon dieser Regel gefolgt. Das ist einfach unfassbar schön, obwohl es eine gewisse Tristesse und Melancholie beinhaltet, was ja nichts ausschließt irgendwie. Also es ist kein so fröhliches Buch, aber auch kein schlimmes Buch. Aber es ist von Benjamin Wood, ein Brite, und es heißt Der Krabbenfischer.
Okay.
War auf der Longlist für den Booker Prize letztes Jahr, also nominiert. Und es ist, man kann nur sagen, die Einsatzbeschreibung ist kraftvoll, ergreifend und poetisch eine dringende Empfehlung. Und das stimmt. Es geht um einen Menschen, der mit einem Pferd und einer Kutsche durch die Wattlandschaften in England fährt, um Krabben zu fischen. Die Zeit hat ihn längst eingeholt. Wir reden hier, glaube ich, so über die 50er, 60er Jahre oder so. Es gibt inzwischen schon irgendwelche Dieseldinger, die da durchs Watt fahren und die Krabben einsammeln und so. Er macht das aber immer noch mit dem Gaul. Er lebt mit seiner Mutter, die eine verwelkende Schönheit ist, früher mal eine sehr begehrte Frau war, dann ein paar falsche Entscheidungen im Leben getroffen hat. Mit der lebt er in einem Häuschen. Und der Typ ist so, der ist so anrührend und der ist so stoisch und der ist so, und das ist so geschrieben, dass du riechst förmlich den nassen Pulli, mit dem er draußen aus dem Watt heimkommt und den er dann in der kalten Bude über den Ofen hängt und die sumpfigen Stiefel auszieht und so. Es klingt jetzt alles nicht so schön, aber es ist so oft so die Würde der einfachen Menschen berührt es und es ist also sehr schön. Der Krabbenfischer, Benjamin Wood, fand ich ein sehr, sehr schönes Buch.
Sehr gut.
Wollte ich nur mal sagen.
Werde ich lesen.
Ja,
zu Ende lesen.
Ja,
und dann werde ich dir sagen, ob es ein gutes Buch ist oder nicht.
Ja, das wird.
Ich habe, da lief irgendwo Der Zauberer von Oz.
Ja.
Dieser The Wizard of Oz. Dieser
genau.
Ganz berühmte Film, Judy Garland. Und dann, ich weiß nicht, warum ich geguckt habe, wie die das mit dem Schnee gemacht haben.
Mit dem
Da schneit es
ja.
In dieser berühmten Szene.
Mhm.
Das war Asbest.
Ist das nicht unglaublich? Ja, ich sage mal, die Berührungsängste mit solchen Stoffen waren früher nicht ganz so irgendwie.
Das war damals in Hollywood wohl üblich.
Ja, ja.
Und dann habe ich gesagt,
Asbestflocken, klar.
Ja,
ja, ja, logisch.
Sehen aus wie Schnee.
Ja, und billig und leicht zu machen dann, ja, genau. Hm.
Und dieser, der Zinnmann, es gab ja diesen Zinnmann in dem Film.
Ja, ich bin nicht bei Fantasy-Sachen nicht so gut zu Hause, aber ich kenne den, ja.
Der hatte ein silbernes Kostüm und dazu passend silbernes Make-up. 1939 hat man ins Make-up Aluminiumstaub gemischt.
Mm.
Und der ist davon krank geworden. Der hat es eingeatmet hat bis an sein Lebensende Probleme gehabt.
Ach du Scheiße.
Da sind Sachen drin.
Ja, ja.
Judy Garland wurde, also das war wohl in Hollywood damals auch üblich.
Ja.
Sie war schon fast zu alt für die Rolle. Und dann haben sie ihr die Oberweite abgebunden. Ja, dann hat sie, um möglichst klein und zierlich zu wirken, der tägliche Essensplan bestand aus Hühnersuppe, schwarzem Kaffee und Zigaretten und über den Tag leistungsfördernde Medikamente und dann zum Einschlafen Schlaftabletten. Und das war wohl damals in Hollywood üblich.
Boah, ist das nicht einfach unglaublich?
Es ist alles brutal. Bis, Horror.
Ja, das macht was mit jemandem. Und wer die Judy Garland-Geschichte verfolgt, weiß auch, was es mit einem Menschen machen kann. Also, das ist wirklich bitter. Ja. Das ist, da geht es wirklich dann nur um das Produkt und die Menschen dahinter sind irgendwie wurscht.
Ja,
ne?
Also ist schon, naja.
Gut, manches hat man nicht gewusst. Die Asbest-Geschichte, da kann man sagen, okay, man hat, glaube ich, nicht ahnen können,
dass das mal so gefährlich ist.
Ich kann ja nur, ich habe das ja, dir habe ich es schon mal erzählt. Ich war ja so als Kind, war ich in verschiedenen Hörspielproduktionen beim WDR, weil mein Papa ja irgendwie da Regisseur war und dann ging es irgendwie drum, wir brauchten Kinder so für, oder die brauchten Kinder für verschiedene Schulfunkproduktionen, so Verkehrserziehungen, also ein Kram. Und da war ich immer mit verschiedenen Freunden oder Menschen, die ich dann durch den Funk kannte, wurden wir abgeholt zu Hause von einer Kinderbetreuerin ins Studio, Radiostudio gefahren und dann sprachen wir diese Texte ein. Ne?
Okay.
Und in diesen Studios, es müssten ja Szenen zum Beispiel auf der Straße spielen und das macht man mit einem, du weißt das natürlich, mit einem schalltoten Raum.
Genau.
Das heißt, da darf nichts zurückhallen, damit man das Geräusch der Straße dann später drunter spielen kann, damit man nicht hört, dass es in einem Raum aufgenommen ist. Und in diesem schalltoten Raum waren so riesige, vielleicht 30, 40, 50 Zentimeter lange Spieße, die so aus der Wand ragten. Damit der Schall sich fängt da drin, damit es eben schalltot ist und nicht halt. Und diese Spieße waren aus feinsten, mikrofeinsten Glasfasern.
Ah, super.
So, und wir als Kinder, ich meine, wir waren zum Teil 8 oder 9 Jahre alt, wir fingen dann auch mal an, wenn es langweilig wurde, weil in der Regie irgendwas technisch nicht fing, fingen an uns, was weiß ich, zu schubsen, zu Dings, und zwar in diese Dinger da rein. Und dann staubte das und dann waren diese ganzen Fasern und Dings da. Und dann ein paar Jahre später hieß es, der Raum ist übrigens gesperrt, der schalltote Raum, das muss alles raus, das ist hochgradig krebserregend, das ist irgendwo diese Glasfaser. Da dachte ich, Halleluja, hier habe ich ungefähr 6 Jahre meiner Kindheit drin verbracht in diesem Raum. Ich habe das ständig, also da war mir auch ein bisschen anders, ehrlich gesagt. Aber man kann denen immer nur zugute halten, man hat es eben da nicht gewusst. Im Grunde sind die natürlich auch nicht dafür da gewesen, dass sich Kinder da reinschubsen. Das ist mir schon auch klar.
Aber was machen Kinder?
Machen halt so, ja.
Wenn es langweilig wird.
Und das war so ein fieses Zeug. Das steckte dann überall in deinen Klamotten, sogar in der Haut. Das waren so feinste Glasfasern.
Ich kenne das. Ich erzähle es nicht.
Ganz ekelhaft, du, ehrlich.
Ich habe mal so, lufttechnischer Normbau war das.
Ja?
Und da habe ich ausgeholfen in Radolfzell und da haben wir auf dem Dach diese Klimaschächte.
Ja, genau.
Und die waren auch mit Glasfaserplatten innen verkleidet.
Ja.
Und die mussten ausgewechselt werden.
Ja. Natürlich eigentlich mit Atemschutzmaske.
Freier Oberkörper bei 30 Grad und rein super. In den Schacht.
Super.
Ja,
also man braucht, das merkt man jetzt schon, man braucht auch ein bisschen Glück im Leben. Das ist einfach so. Aber da habe ich auch nachher gedacht, interessant.
Ja. Ich habe hier, falls dieser, ich möchte jetzt mal was sagen, falls dieser Podcast vielleicht, wir machen jetzt Pause. Also wenn es jetzt nicht so wird, wenn das Projekt nicht fliegt, lass uns wenigstens schauen, dass wir Learnings generieren.
Ja. Ich merke, du hast deine Bullshit-Liste wieder auf. Ja. Nee, das ist ganz wichtig. Also die Learnings daraus sind total wichtig. Aber das zum Beispiel ist doch ein Begriff, der hier bei uns bei SWR3 absolut üblich ist.
Die Learnings?
Ja, klar, logisch.
Ja, klar. Hey.
Ja. Also ihr müsst beim Wording, müsst ihr darauf achten, dass wir die Learnings aus der letzten Konfi da auch rein.
Ja,
das
klar.
Ist ja völlig klar. Also so wird hier schon auch gesprochen.
Natürlich.
Das ist so, ja, klar.
Ich will mich dazu nicht äußern.
Das ist ja, hier hört ja auch keiner zu, weil wir ja auch ein bisschen unter uns sind. Das
so ist,
ja ist
es.
Das Schöne, ne? Ich habe, ich liebe ja Warnschilder. Und ich bin wieder mal auf ein Schild gestoßen an der Einfahrt zum Tunnel in Baden-Baden. Baden-Baden ist ja zum Teil untertunnelt, als die Kommunen noch Geld hatten und das Land hat die Stadt zugeschlagen und hat einen Entlastungstunnel unter der, heute wäre das unmöglich, würde wahrscheinlich die Kohle nie wieder. Der ist auch relativ lang, einer der längsten in Baden-Württemberg und da fährt die B500 führt da durch, die dann später in den Schwarzwald hochgeht und da steht am Eingang zum Tunnel Scheiben beschlagen. So, jetzt denke ich...
Und dann guckst du durch deine Scheibe und sagst, stimmt nicht.
Nee, man fährt in den Tunnel rein und tatsächlich die Scheiben beschlagen. Aber das hätte ich ja womöglich ohne das Schild überhaupt nicht. Ich hätte gedacht, was ist das? Ja. Mach's weg, du tötest. Ich hätte ja gar nicht gewusst, was da los ist. Ich hätte plötzlich gedacht, oh Gott, ich muss an beiden Augen gleichzeitig operiert werden. Ich sehe nichts mehr.
Das ist wirklich ein Hinweisschild, das die Scheiben beschlagen.
Und das sagt vieles über unser Land, finde ich irgendwie, dass man davor gewarnt werden muss. Weil normalerweise ist es so, ich fahre in einen Tunnel und das passiert nun mal, wenn es geregnet hat vorher und dann spritzt es noch hoch und dann beschlagen die Scheiben. Ich nehme mal für mich in Anspruch, ich würde das merken.
Du würdest es merken, ja.
Und ich würde was ganz Verrücktes machen. Ich würde den Scheibenwischer einschalten, weil die Sicht ja nicht mehr klar ist. Und dann würde ich zu diesem Mittel greifen.
Okay.
Aber jetzt gibt es ja, und deshalb steht ja dieses Schild da, es muss Tausende, wenn nicht Millionen von Autofahrern geben, die mit dieser Situation
nicht umgehen können.
Die würden wirklich denken, überfordert. Oh Gott, grauer Star innerhalb von 2 Sekunden auf beiden Augen.
Vielleicht ist es aber auch so, dass jemand... der dieses Schild aufstellen hat lassen, dass man dort ein Schild Hirnbeschlagen aufstellen sollte.
Könnte sein. Oder aber, weil wir leben ja in einem Land, wo es oft um rechtliche Dinge geht, womöglich müsste die Stadt Baden-Baden jemandem, der den Scheibenwischer nicht einschaltet, weil er nicht in der Lage war, diese Situation zu antizipieren, Millionen an Schadenersatz zahlen, weil da kein Schild stand, dass die Scheiben beschlagen können.
Ich möchte darüber nicht nachdenken, ehrlich gesagt.
Wovor soll ich denn noch gewarnt werden? Also ich fand's, also das ist eins meiner Lieblingsschilder.
Wir warnen euch jetzt vor einer dreiwöchigen Pause. Ihr werdet in ein tiefes Loch fallen.
Ja.
Einsamkeit wird euch umgeben.
Ja, wir möchten ehrlich gesagt nicht in eurer Haut
stecken.
Ja. Aber das, also wir, es ist mehr als ein Versprechen. Ja. Es ist ein Commitment, verstehst du? We'll be back, genau. Und wir freuen uns auch auf euch. Und ihr könntet jetzt natürlich nachlässig werden. Ihr könntet jetzt sagen, ja, was die immer sagen, das lasse ich jetzt mal weg. Aber bitte, auch wenn wir 3 Wochen weg sind.
Ja.
Wascht euch trotzdem unterm Arm.
Trotzdem, jawohl.
Unbedingt. Ciao. Bis dann. Ciao.
Morgensonne für alle. Der Podcast mit Wirbi und Zeus.